Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Nach 1989 galt der real existierende Kommunismus als ernstzunehmende Alternative zum Kapitalismus erst einmal als erledigt. Selbst die Chinesen haben ihn inzwischen durch eine Art autoritären Staatskapitalismus ersetzt. Dass auch ein entfesselter neoliberaler Kapitalismus nicht in die beste aller möglichen Welten führt, haben die letzten Jahre gezeigt. International beachtete Philosophen haben daher in diesem Sommer an einer vielbeachteten Konferenz in Berlin für eine Revision der Idee des Kommunismus plädiert. Der nun folgende Beitrag von Aureliana Sorrento zeichnet ihre Argumentation nach.
Man glaubte sie tot, unter dem Schutt der Geschichte begraben. Die Idee des Kommunismus ist für fast alle ein Relikt, von dem zu reden nicht mehr lohnt. Nur verbohrte Altmarxisten, nostalgische Stalinisten und dergleichen scheinen sie immer noch im Schilde zu führen. Solche Altmarxisten hat der französische Philosoph Alain Badiou in einem Essay, das er unter dem Pseudonym Georges Perrol 1983 veröffentlichte, nach Strich und Faden karikiert. Sein slowenischer Kollege und guter Freund Slavoj Žižek, längst mit dem Beinamen Popstar der Philosophie versehen, hat mit ihnen gewiss nichts am Hut. Im realsozialistischen Slowenien, in dem er 1949 geboren wurde, hat er sich als Dissident bei den Machthabern ganz und gar nicht beliebt gemacht. Doch sind Žižek und Badiou mit Toni Negri die letzten Philosophen von Weltrang, die eine Theorie des Kommunismus weiterentwickeln. Für sie ist die Idee des Kommunismus keineswegs eine Leiche im Zustand fortgeschrittener Verwesung. Hat die Postmoderne jeden universellen Wahrheitsanspruch als totalitär verworfen, stellt Alain Badiou unverdrossen die Idee des Kommunismus als universalen Wert hin.
Kommunismus désigne une médiation nécessaire.
Kommunismus bedeutet eine notwendige Verbindung zwischen einem realen, partikulären politischen Prozess und den Individuen, die sich diesem Prozess anschließen, weil dieser in ihren Augen einen universellen Wert hat und nicht, weil sie partikuläre Interessen verfolgen. Ohne die Idee des Kommunismus gibt es keine wirklichen politischen Subjekte der Emanzipation, das heißt keine emanzipatorische Politik im eigentlichen Sinne. Man muss sich persönlich einem politischen Prozess anschließen, der die Geschicke der Menschheit in die Wege leitet. Es ist nötig, dass sich der Akteur einer lokalen Aktion sich als Akteur der historischen Emanzipation der Menschheit begreift.
De l'émancipation historique de l'humanité tout entière.
Das Ziel ist klar und immer noch das alte. Die Emanzipation der Menschheit. Schon deshalb hat es Kritiken geregnet auf Alain Badiou und seinen Freund Slavoj Žižek. Hat das 20. Jahrhundert etwa nicht bereits bewiesen, dass solche universellen Ansprüche schnurstracks in den Totalitarismus führen? Dass jede Utopie überhaupt in eine Katastrophe mündet? Waren die sowjetischen Lager, Stalins Säuberungen und Schauprozesse, der realsozialistische Terror und die Stasi-Diktatur nicht unmittelbare und unausweichliche Folgen des Versuchs, Marx-Theorie in die Tat umzusetzen? Diese Einwände, die heutzutage zum Common Sense gehören, wurden gegen Slavoj Žižek und Alain Badiou vielmals vorgebracht. Žižek, um Humor nie verlegen, wischt sie dennoch im Handstreich weg.
Ich schlage eine verrückte Lösung vor. Wenn ich mir die bürgerliche Kritik des Stalinismus anschaue, da wundere ich mich immer wieder darüber, wie schlecht diese Herren ihren Job machen. Wenn ich Montefiore oder Robert Conquest lese, dann denke ich mir, mein Gott, diese Leute waren dort und merkten nicht, wie schrecklich es war. Ein Beispiel. Kennen Sie den Film »Das Leben der Anderen«? Ein absolut antikommunistischer Film, aber sorry, da ist alles viel zu gut für die DDR. Kennen Sie den Plot? Ein korrupter Minister will mit der Frau eines bekannten Schriftstellers ins Bett und befiehlt der Stasi, den Schriftsteller zu überwachen und etwas herauszufinden, um ihn beiseite zu schaffen. Alle meine Freunde aus der DDR haben mir gesagt, ein solcher Schriftsteller wäre in der DDR so oder so ausspioniert worden, selbst wenn es keinen Minister gegeben hätte, der mit seiner Frau ins Bett wollte.
Folglich können nur Kommunisten den Kommunismus gebührend kritisieren. Besser gesagt, die bisherigen Versuche, den Kommunismus zu verwirklichen. Sie müssen es tun, meint Slavoj Žižek, um von Neuem anfangen zu können. Alle Verbindungen zur Geschichte der Linken der letzten zwei Jahrhunderte müssen gekappt werden, um das kommunistische Manifest neu zu schreiben.
Von der Krise des Marxismus muss man heute sagen, dass sie umfassend ist.
Hat Alain Badiou bereits 1985 in dem Büchlein »Ist Politik denkbar?« geschrieben. Der Kommunismus habe, so Badiou, seine historische Glaubwürdigkeit verloren. Nach 1989, nach dem Zusammenbruch der realsozialistischen Staaten, ist es noch schwieriger geworden, den Kommunismus von innen zu kritisieren und den Begriff Kommunismus neu zu definieren. Nicht nur wegen des faktischen Scheiterns aller Versuche, ihn zu verwirklichen. Nicht nur wegen der Jahrhundertkatastrophen, die diese Versuche bewirkt haben, sondern auch, weil Marx' Lehre alle möglichen Formen der Umschreibung, der selbstkritischen Revision und der Anpassung an nationale Begebenheiten durchlaufen hat, ohne dass sich auch nur eine als realitätstauglich und durchsetzbar erwiesen hätte. Bereits Lenin war 1917 von der reinen marxistischen Lehre abgewichen, als er eine Revolution in einem Land herbeiführte, das nach strikten marxistischen Maßstäben gar nicht revolutionsreif war. Dann wurde aus dem Aufbau des Sozialismus die Errichtung von totalitären bürokratischen Überstaaten. Genau das Gegenteil dessen, was Karl Marx als Endziel des Kommunismus anvisiert hatte, nämlich das Verschwinden des Staates. Alain Badiou umgeht das Problem, indem er die Geschichte des Kommunismus als Serie historischer Abschnitte mit jeweils anderen Tendenzen ansieht. Der Kommunismus des 20. Jahrhunderts sei von der Obsession des Sieges beherrscht gewesen, sagt er.
Le point décisif est qu'à la fin du 19e siècle.
Der springende Punkt ist, dass sich die Idee des Kommunismus am Ende des 19. Jahrhunderts auf eine besondere Vision der Geschichte bezieht. Diese Vision der Geschichte ist unentwirrbar mit der Macht und dem Staat verbunden. Das Wort Revolution ist das Schlüsselwort dieser Vision. Revolution bedeutete eine kollektive und gewalttätige Anstrengung, um die bestehende Macht zu stürzen und sie mit einer anderen Macht zu ersetzen. Das Resultat ist eine Auffassung von Kommunismus, die von der Idee der Machtübernahme durch Gewalt durchtränkt ist.
Da die Idee des Kommunismus im 20. Jahrhundert eine kriegerische, militärische und von der Obsession des Sieges besetzte war, brachte sie militärische Apparate hervor. Diesen fiel dann die Aufgabe zu, den Sozialismus aufzubauen, eine Arbeit, die sie eben militärisch durchführten.
Die Methoden des Aufbaus des Sozialismus sind lange zentralistisch, gewalttätig und militärisch gewesen. Zentralistische und militärische Methoden, das heißt in Friedenszeiten, terroristische und polizeiliche Methoden. Man muss zwar die Rationalität und die Gründe all dessen begreifen, aber ich behaupte, dass unter diesen Bedingungen des Aufbaus durch einen Apparat, der nicht zum Aufbau taugte, weil er für die Zerstörung konzipiert worden war, nach und nach die kommunistische Idee verschwindet.
Dans ces conditions, je soutiens que l'idée communiste a peu à peu disparu.
So waren die realsozialistischen Staaten laut Badiou ganz und gar nicht kommunistisch.
Ich behaupte, dass die Staaten des Realsozialismus während des Prozesses der siegreichen Revolution kommunistisch gewesen sind, aber sie haben danach aufgehört, es zu sein.
Badiou weist damit auf die große Aporie des Kommunismus hin oder jede Revolution im Allgemeinen. Die Revolution ist ein Ausbruch des Willens derjenigen, die keinen Platz in der bestehenden Gesellschaftsordnung haben, jener Menschen, die Slavoj Žižek den Anteil der Anteillosen nennt. Sie ist also ein egalitärer Moment oder, um wieder mit Žižek zu sprechen, ein authentischer Akt der Befreiung, der die hierarchische Ordnung umstößt.
Das mag euch überraschen, aber ein anderes Beispiel egalitärer Verhältnisse, die auf Terror gründen, ist die Demokratie. Das demokratische Axiom ist folgendes: Der Platz der Macht ist leer. Es gibt niemanden, der für diesen Posten unmittelbar qualifiziert wäre, weder durch Tradition noch durch sein Charisma noch durch irgendwelche Experten- oder Führungsqualitäten. Das ist der Grund, weshalb der Terror sein Werk tun muss, bevor die Demokratie auf den Plan treten kann. Um die Macht jeden natürlichen oder direkt qualifizierten Anspruchsberechtigten zu entreißen.
Wie kann aber, wenn man zur Tagesordnung zurückkehrt, das egalitäre Moment des Umsturzes in die Zeit danach übersetzt werden? Wie kann vermieden werden, dass die Macht dann wieder von einer bestimmten Gesellschaftsgruppe usurpiert wird? Dass aus der kommunistischen Revolution ein erdrückender Staatsapparat wird? Für Badiou, der oftmals des Maoismus bezichtigt wurde, ist Maos Kulturrevolution ein Versuch gewesen, die Idee des Kommunismus im sozialistischen Staat gegen die Apparatschiks wieder aufleben zu lassen. Aber auch dieser Versuch, stellt er fest, ist letztlich gescheitert.
Man weiß, dass Mao der kommunistischen Idee neuen Auftrieb geben wollte. Das ist der Sinn der Kulturrevolution. Er hat es getan, indem er gegen die Parteifunktionäre die revolutionären Methoden der Massenbewegungen anwandte, der Studenten und der Arbeiterbewegungen. Das ist der grandiose und zugleich obskure Versuch der Kulturrevolution. Es ist der Versuch gewesen, unter den Bedingungen des sozialistischen Staates die Wiederauferstehung der kommunistischen Idee als Idee der Subjekte zu bewirken. Aber diese Bewegung hat sich in einer gigantischen, gewalttätigen Anarchie verloren, sodass, Ironie der Geschichte, man die Ordnung wiederherstellen musste, nochmals mit militärischen Mitteln. So hat man den Weg zur Restauration des Staates vorbereitet, bis zur Einführung durch Deng Xiaoping dessen, was man den autoritären Kapitalismus nennen kann.
Jede kommunistische Revolution ist offenbar immer an ihrer Unfähigkeit gescheitert, den egalitären, befreienden Anspruch der kommunistischen Idee nach dem revolutionären Massenaufstand in eine neue Ordnung zu übertragen.
What does this mean? Is communism then simply impossible?
Was heißt das denn? Ist der Kommunismus einfach unmöglich? In dem Sinne, dass er nicht in einer neuen Ordnung stabilisiert werden kann? Und wenn die Alternativen zu dem liberaldemokratischen Kapitalismus nicht funktionieren, wenn der liberaldemokratische Kapitalismus wenigstens besser ist als alle bekannten Alternativen, wenn er die beste Gesellschaftsform ist, warum sollen wir uns nicht mit ihm abfinden? Warum auf der kommunistischen Idee hoffnungslos insistieren? Ist dieses Insistieren nicht ein Beispiel des Narzissmus der verlorenen Sache?
In Defense of the Lost Causes, zur Verteidigung der verlorenen Sache, ist der Originaltitel eines 2008 erschienenen Bandes, den Slavoj Žižek Alain Badiou gewidmet hat. Ins Deutsche ist er mit der Wendung »Auf verlorenem Posten« übersetzt worden, eine etwas missverständliche Überschrift. Denn ganz so hoffnungslos erscheint die Sache des Kommunismus nicht in dem Buch. Vielmehr erklärt Žižek darin, warum man heute weniger denn je auf den Kommunismus verzichten kann. Dass man den Kommunismus als etwas Unmögliches abgetan hat, liegt für ihn daran, dass die herrschende öffentliche Meinung, sprich die herrschende Ideologie, ihn für unmöglich erklärt hat.
Es ist leicht, heutzutage sich über Fukuyamas These vom Ende der Geschichte lustig zu machen. Aber wir sind fast alle Fukuyamisten. Der liberaldemokratische Kapitalismus wird allgemein als die finale Formel der bestmöglichen Gesellschaft akzeptiert oder zumindest der am wenigsten schlechten Gesellschaft. Alles, was wir tun können, ist, sie ein bisschen toleranter zu machen.
Žižek lenkt das Augenmerk darauf, wie die Adjektive möglich, unmöglich heute verwendet werden. Einerseits wird alles für möglich gehalten, was die private Freiheit und den wissenschaftlich-technologischen Fortschritt betrifft. Bis auf den Traum, die Unsterblichkeit zu erlangen, indem man seine Identität in eine Software verwandelt, die von einer zu anderen Hardware heruntergeladen werden kann. Andererseits...
But on the other hand, did you notice how...
Die Kehrseite all dieser Möglichkeiten ist aber, dass unsere Ära in der ökonomischen und sozialen Sphäre sich selbst als die Ära der menschlichen Reife betrachtet, in der die Menschheit alle alten Utopien und Träume hat endlich fahren lassen und die Grenzen der Realität akzeptiert hat. Wenn man heute über Wirtschaft oder Politik redet, wird man sofort mit einer Reihe von »Man kann es nicht« bombardiert. Man kann sich nicht in kollektiven Aktionen engagieren, weil diese unvermeidlich im totalitären Terror enden. Man kann nicht an dem alten Wohlfahrtsstaat festhalten, weil er nicht konkurrenzfähig macht. Man kann sich nicht vom globalen Markt isolieren und so weiter und so fort.
Das bedeutet...
Heutzutage ist die herrschende Ideologie darum bestrebt, uns die Unmöglichkeit eines radikalen Wandels akzeptieren zu lassen, um den unmöglichen, realen Antagonismus unsichtbar zu machen, der die kapitalistischen Gesellschaften durchzieht.
Gegen die gängige Auffassung von Ideologie als Glaubensbekenntnis, das man vor sich herträgt, beruft sich Žižek auf Marx' Erklärung, Ideologie sei das, wonach wir in einer bestimmten sozialen Realität unbewusst handeln, obwohl wir glauben, unserem eigenen Willen zu folgen. In der Analyse der heute herrschenden Ideologie sind sich Slavoj Žižek und Alain Badiou völlig einer Meinung. In einem furiosen Artikel, den er nach der Finanzkrise und den folgenden Bankenrettungspaketen in der Zeitung Le Monde veröffentlichte, demaskierte Badiou die Idee vom Ende der Ideologien als Ordnungswort »rettet die Banken«. Und was die real existierende Demokratie anbelangt?
Wie der Film gezeigt hat, steht der demokratische Fetisch im Dienst der Banken. Sein wahrer Name, sein technischer Name, den ich seit langer Zeit vorschlage, lautet Kapitalparlamentarismus.
Kann man Alain Badiou ernsthaft Unrecht geben? War die Gesamtheit der Wähler, der demokratische Souverän, in Sachen Bankenrettung wirklich frei zu entscheiden, wofür sein Steuergeld ausgegeben wird? Ihm wurde klargemacht, man müsse die Finanzriesen retten, die für die Krise verantwortlich waren, um auch seine kleinen Ersparnisse zu retten, was in der Tat zutraf. Das Prinzip, das Slavoj Žižek in einem Essay entschleiert hat, lautet, man muss den Reichtum der Reichen mehren, damit auch zu den Armen etwas durchsickert. Im Kapitalismus gibt es dazu keine Alternative. Dass der Kapitalismus bislang mit der Demokratie untrennbar verbunden zu sein schien, war aber immerhin etwas, meint der Philosoph. Inzwischen stellt sich die kapitalistische Landschaft aber anders dar. Heute stehen wir fassungslos vor dem Siegeszug des chinesischen Staatskapitalismus. Dieser hat mit Kommunismus nichts zu tun.
Das ist die brutale Verbindung von asiatischer Peitsche und europäischem Aktienmarkt, wie Trotzki das russische Imperium charakterisierte. Und diese Verbindung wird sich als effizienter erweisen als unser traditioneller Kapitalismus. Jene Liberalen, die denken, dass man den Chinesen bloß 10 Jahre Zeit geben muss, dann wird es in China eine Demokratie geben, irren sich. Ihr Kapitalismus ist weitaus dynamischer und effizienter als unser westlicher Kapitalismus. Er braucht die Demokratie aber ganz bestimmt nicht.
Fazit?
There is, I think, an inner necessity for this resurgence of direct authority.
Ich glaube, es gibt eine innere Notwendigkeit für die Rückkehr zum direkten Autoritarismus.
Anzeichen davon sieht Slavoj Žižek auch in Europa. Während die klassischen rechts- und linksdemokratischen Volksparteien abbröckeln, die früher den Großteil des politischen Raums besetzten, befinden sich populistische und rassistische Parteien, die sich auf rechtsextremistische Gruppen stützen, auf dem Vormarsch. Das Berlusconi-Modell wird das Vorbild des künftigen Westautoritarismus sein, glaubt Žižek. Eine Machtform, die Kapitalismus nach dem asiatischen Muster mit Populismus und Rassismus konjugiert. Es sind aber vor allem andere Entwicklungen, die auf kurz oder lang zur Katastrophe führen, wenn die Menschheit sich nicht zur Umkehr entschließt.
Ich behaupte, es gibt momentan wenigstens vier Antagonismen in unserer Gesellschaft. Die bedrohlich näher rückende ökologische Katastrophe, die Unangemessenheit der Idee des Privateigentums für das sogenannte geistige Eigentum, die sozialen und ethischen Implikationen des technologisch-wissenschaftlichen Fortschritts, vor allem in der Biogenetik, und nicht zuletzt neue Formen von Apartheid, neue Mauern und neue Slums. All dies weist auf das, was Tony Negri und Michael Hart Commons nennen, die tiefe Substanz unserer sozialen Existenz, deren Privatisierung ein Gewaltakt ist, dem man sich notfalls mit Gewaltmitteln entgegensetzen muss.
Es geht aus Žižeks Ausführungen allerdings nicht hervor, wie der Widerstand gegen diesen modernen Raubkapitalismus organisiert werden kann. Anders als Tony Negri, der in diesem Punkt strikt marxistisch denkt, glaubt der slowenische Philosoph nicht daran, dass der Kapitalismus von sich aus an seinen inneren Widersprüchen zusammenbrechen wird. Seiner Ansicht nach wird er sich vielmehr reorganisieren.
Ich denke, dass der Kapitalismus genötigt sein wird, sich irgendwie zu organisieren. Es wird nur eine Wahl übrig bleiben. Eine harte Wahl. Entweder der Kapitalismus resozialisiert sich auf eine neue, autoritäre Art, oder die andere Alternative wird lauten, kapitalistischer Sozialismus oder Kommunismus. Und das sollte unsere Botschaft an die Liberalen sein. Ihr seid diejenigen, die unter dem Druck der rassistischen Rechten im Verschwinden begriffen sind. Es geht nicht darum, dass eure Freiheit rein formal ist. Es geht darum, dass die harten Fakten gegen diese Freiheit arbeiten. Nur wir, die radikalen Linken, können euch retten.
Was ist aber der Kommunismus, der Slavoj Žižek vorschwebt? Und wo ist die kommunistische Bewegung, die die Folgen des modernen Kapitalismus aufhalten könnte? In seinem Buch »Auf verlorenem Posten« erwähnt Žižek die haitianische Lavalas-Bewegung als mögliches Modell einer künftigen kommunistischen Ordnung.
Die Lavalas-Bewegung, deren Macht in den vergangenen zwei Jahrzehnten zweimal durch von den USA unterstützte Militärputsche unterbrochen wurde, ist eine Ausnahmeerscheinung, weil sie ein politischer Akteur ist, der durch freie Wahlen die staatliche Macht errungen hat, gleichzeitig aber auch nie seine Wurzeln in lokalen demokratischen Organen der direkten Selbstorganisation des Volkes verloren hat.
Anders als Žižek und Tony Negri sieht Alain Badiou im heutigen Spätkapitalismus keine wesentlichen Unterschiede zum Frühkapitalismus. Für ihn weist der Spätkapitalismus die klassischen Merkmale des Kapitalismus auf. Eine extreme Konzentration von Kapital. Die Verwandlung von Millionen Bauern in Arbeiter, vor allem in China. Außerdem die gewalttätige Aneignung natürlicher Ressourcen, die eine Reihe von Kriegen nach sich zieht. Der Spätkapitalismus scheint ihm eher dem Frühkapitalismus zu ähneln als dem durch Arbeiterkämpfe und sozialstaatliche Reformen gemäßigten Kapitalismus des 20. Jahrhunderts. Von einer postmodernen Situation zu reden, ist für Badiou reine Verblendung.
Außerdem teile ich nicht die Vorstellung, dass der Spätkapitalismus eine kommunistische Organisation der Gesellschaft vorbereitet.
Eine bewusste, zielorientierte politische Aktion ist also unerlässlich. Als Akteur dieser Aktion nimmt in Badiou's Denken ein Element die zentrale Rolle ein, das in Marx' Lehre nur am Endziel der Geschichte vorkam, das Individuum. Um sein Verhältnis zur Politik, zum geschichtlichen Prozess und zur Idee des Kommunismus zu verdeutlichen, bedient sich Badiou des Vokabulars des Psychoanalytikers Jacques Lacan.
On appelle réel le processus politique en acte.
Man nennt real den politischen Prozess im konkreten Akt, das, was die Leute fordern, einen Streik, eine Versammlung, einen Aufstand. Man nennt imaginär die historische Totalität, die Vorstellung der lebenden Menschheit, ihrer Vergangenheit und ihrer Zukunft. Man nennt sie imaginär, weil sie in der Wirklichkeit nicht existiert. Zuletzt nennt man symbolisch den universalen Wert des Realen, das heißt die Art, in der ein Gedanke oder eine reale Aktion in die imaginäre Geschichte eingeht, in die Fiktion der universalen Geschichte der Menschheit. Die Art, in der, wer sich in einem Streik oder einer Demonstration befindet, sich selbst als Teil eines universellen Subjekts begreifen kann.
Nach Badiou ist die Idee des Kommunismus das Bindeglied zwischen dem Individuum und dem historischen Prozess.
Es ist durch diese Idee, dass ein lebendes Individuum zu einem universellen Subjekt der Geschichte werden kann. Man kann auch sagen, dass die Idee des Kommunismus jedwedem Individuum ermöglicht, in einer realen Situation ein Held der Emanzipation zu werden.
Angesichts der Fehlschläge und Desaster der Vergangenheit ist es nicht verwunderlich, dass Badiou diese neue kommunistische Idee von allen Schlacken und Versuchungen des bisherigen Kommunismus befreit wissen will.
Premièrement, aujourd'hui, l'idée communiste.
Es ist Fakt, dass die Idee des Kommunismus in der heutigen Realität nur als lokale politische Erfahrung existiert. Eine lokale politische Erfahrung, die mit den proletarischen Massen direkt verbunden und den bestehenden Mechanismen der Staatsmacht vollkommen fremd ist, ob sie demokratisch oder autoritär sind. Es ist lebensnotwendig, die politische Praxis von der Faszination der Macht fernzuhalten. Zweitens muss die Idee des Kommunismus als vollkommen gewaltfremd formuliert werden, da ihre Vorstellung der Geschichte nicht mehr vom Streben nach staatlicher Macht bestimmt ist. Drittens, man muss sich den Fortgang der Geschichte als Existenz einer politischen Kraft, einer proletarischen oder populären Kraft vorstellen, die unmittelbar international ist.
Wurde der Internationalismus von den realsozialistischen Staaten verraten, ist er für Badiou ein essentielles Element der kommunistischen Idee. Er hat nun aber nichts Kriegerisches mehr an sich und äußert sich zunächst in der inneren Haltung des kommunistischen Anhängers. Dieser muss sämtliche sozialen Konflikte, die in jedwedem Winkel der Erde ausgetragen werden, als eigene Kämpfe verstehen. Und zugleich im Bewusstsein handeln, dass ein lokal beschränkter Kampf Teil eines globalen Emanzipationsprozesses ist.
Heute, ich glaube es sagen zu können, ist der Kommunismus international oder er ist gar nichts. Also schlage ich eine Veränderung der Internationale vor. Die Internationale sagt, wir sind nichts, seien wir alles. Ich schlage vor zu sagen, wir sind nichts, seien wir überall.
Das klingt schön, aber überall wohin? Wie soll eine neue gesellschaftliche Ordnung aussehen, in der die Emanzipation der ganzen Menschheit Wirklichkeit wird? Klare Anleitungen geben die heutigen Theoretiker des Kommunismus nicht. Vielleicht ist es aber gerade dieses Ungewisse, das ihre Theorie davor bewahrt, eine Doktrin zu werden.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.